Ja, guten Morgen zusammen, jung und alt, von nah und fern. Ich freue mich vor allen Dingen für diejenigen, die jünger unter uns sind. Ich sehe hier vorne schon erste Reihe und ich sage euch auch gleich, wieso. Weil der Text, den ich uns heute mitgebracht habe, ist speziell gerichtet an jüngere Leute. Wir schauen uns, wenn das die Technik mitmacht, direkt den ersten Satz an. Es ist ein Satz aus dem Psalm 34 und der heißt, ja, vielleicht nehmen wir noch einen zurück, den letzten, nur den ersten Text, oder geht das nicht? Ah, das ist eine PowerPoint, müsste eigentlich gehen. Ah, vielleicht auch nicht. Dann habt ihr schon die Lösung. Also, hier steht, kommt, junge Leute, hört mir zu, ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Doppelpunkt, wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möchtet ihr lange glücklich sein? Frage an euch, wollt ihr gutes Leben und glücklich sein?
Ja.
Ja, du bist dabei, auf alle Fälle. Also da würde ich auch beide Hände heben, sagen, das will ich auf alle Fälle, ein gutes Leben haben, glücklich sein oder anders übersetzt. Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Eigentlich wollen wir das alle, ja, das ist so ein Ziel. Und dann gibt es hier Bedingungen für. Jetzt kommt quasi das, was man dafür tun sollte, um das zu erleben. Und jetzt kommen hier drei Punkte, drei Tipps aus der Bibel, ich lese weiter. Dann heißt es, dann, ja, es funktioniert, dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft dazu, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Das ist die Antwort der Bibel auf diese Frage. Wollt ihr gute Tage erleben? Wollt ihr ein gutes Leben haben? Drei Punkte sind da drin, die gehen wir miteinander durch. Erstens steht hier, nehmt eure Zunge in Acht. Da ist also nicht das gemeint, dass ihr, wenn ihr zu einem heißen Tee trinkt, aufpassen müsst, dass ihr eure Zunge nicht verbrennt. Nein, es geht hier darum, dass wir nicht lügen und niemanden verleumden. Also hier ist Klartext gesprochen, was die Bedingung ist. Es heißt, bleibt immer bei der Wahrheit. Macht aus kleinen Geschichten keine fetten Stories. Verletzt niemand mit Worten. Spar dir deine dummen Kommentare. Muss ich mir manchmal selbst immer wieder sagen oder kriegst gesagt von meiner Frau. Erst Kopf einschalten, dann reden. Rede dich nicht um Kopf und Kragen. Das sind die Tipps, die Gott uns hier gibt, wenn wir ein gutes Leben haben wollen. Bleib bei der Wahrheit, bei dem, was du sagst. Aber hier geht es auch nicht nur um das, was wir verbal sagen, sondern hier geht es auch, in unsere Zeit übersetzt, auf das, was wir so von uns geben. Über unser Handy zum Beispiel. Ja? Das, was wir von uns geben, in Foren, bei WhatsApp-Gruppen, Snapchat, wo auch immer ihr euch rumtreibt, Social Media. Heute wird mir sagen, mach nicht mit bei dem Shitstorm. Ja? Bei Cybermobbing, halt die Füße still, mach da nicht mit. Warum nicht? Das steht ja auch im Text, lass ihn ruhig noch weiter stehen. Denn da heißt es, dass du niemanden verleumdest. Menschen gehen daran kaputt und wir sind vielleicht damit beteiligt. Es geht so schnell, dass ich Leute glatt bügle und hinterher denke, oh, was habe ich gesagt? Oder vielleicht merke ich es gar nicht. Wem tun wir da alles weh? Stell andere nicht in die Ecke. Mach nicht mit dabei, denn Beziehungen gehen kaputt und du selbst wirst unglaubwürdig, wenn du lügst und es rauskommt, dass das eigentlich nichts war und du machst eine fette Story draus, dann ist das nächste Mal, wenn der Stefan da was erzählt, da schneiden wir erstmal die Hälfte von ab und dann gucken wir, was wir davon noch glauben. Ja? Das ist der erste Tipp aus Gottes Wort. Lügen, Abstand nehmen. Zweiter Satz. Satz Nummer 5, da heißt es, kehrt euch ab vom Bösen und tut Gutes. Eigentlich auch ganz klar, muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Es heißt, mach nicht mit bei dem, was an bösen Dingen abgeht. Gerade junge Leute, ja, ich ermutige euch, euer Leben wirklich volle Kanne zu leben. Ja, habt Spaß, gebt mal Gas, ja, ihr dürft auch gerne mal über die Stränge schlagen, von mir aus mal von der Kanalbrücke springen, Leben entdecken, gucken, ausprobieren, aber bleibt legal. Gebt Gas, aber innerhalb der Leitplanken. Ja, innerhalb der Leitplanken könnt ihr Gas geben. Weil die Leitplanken sind dafür da, dass wir nicht mit unserem Leben vor die Wand fahren. Probiert es erst gar nicht aus. Der Brückenpfeiler und der Baum ist stärker als ihr. Aber innerhalb dieser Leitplanken, innerhalb dieser, der Wahrheit und des Guten könnt ihr euer Leben gerne Gas geben. Bleibt legal, macht keine krummen Dinger. Haltet auch euch fern von Leuten, die einen schlechten Einfluss darin haben, die euch darin Vorbilder sind, wie es illegal ist. Auch in Gedanken nicht, weil der Gedanke an die Dinge sind der Vorläufer von der Tat. Wenn ich mich mit Dingen beschäftige, will ich es irgendwann mal ausprobieren. Lass die Finger weg. Häng nicht ab mit Cracky-Typen, die verbotene Sachen vorhaben, dunkle Sachen machen, dunkle Machenschaften. Lass keinen Hass in deinem Herzen wachsen. Kehr dich ab vom Bösen und mach das Gegenteil. Tu Gutes, lass Gutes in deinem Herzen wachsen. Ja? Und ich glaube, ich habe jetzt viele Beispiele genannt in den Dingern. Wenn du in dein Leben und in dein Herz reinschaust, weißt du eigentlich am besten, was das für dich, in welchem Bereich das ist. Ob das die Kollegen sind, in der Armee oder was auch immer, wer das ist, mit wem ich mich, an wem ich mich orientiere, wo ich sage, da besser nicht. Ja, dritter Punkt, haben wir noch einen? Da heißt es, Satz Nummer 6, müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen im Frieden lebt. Oder die alte Bibel, die vielleicht viele auch von euch eher kennen als Übersetzung, heißt, suchet Frieden und jagt ihm nach. Kennt ihr den Satz? Sucht Frieden und jagt ihm nach. Das ist also eine Aufforderung, sich zu vertragen. Zoff und Streit aus dem Weg zu gehen, es nicht auf die Spitze treiben zu lassen, es nicht darauf ankommen zu lassen, keine dicke Lippe riskieren, so wie heute manche Talahun-Jugendlichen, hey, was willst du, ey, komm her, so auf aggressiv, sondern sagen, nein, ich gehe einen Schritt zurück, habe ich nichts mit am Hut. Ja, ich gehe einen Schritt zurück und suche Frieden. Ich mache nicht bei irgendwelchen Wettkämpfen mit, ich halte die Bälle flach, gehe Streit hin aus dem Weg. Das als erstes, suche Frieden, bemühe dich darum, mit jedem Frieden zu halten. Okay, soweit? Drei Punkte, habt das nur noch drauf. Erstens, keine Lüge, ja, Wahrheit, Zunge im Zaum halten. Zweitens, abkehren von Bösem. Und was war drittens? Frieden suchen, ja, keinen Streit suchen. Amen. Ich mache noch weiter, wenn ich noch darf, wenn ich ein paar Minuten habe. Aber an der Stelle, wenn ihr das mit nach Hause nehmt, ja, zu sagen, okay, die drei Punkte für ein gutes Leben und das beherzigt, dann hat es sich schon gelohnt, heute hier zu sein. Ja? Ich habe mich aber noch ein bisschen beschäftigt mit dem letzten, mit dem Frieden. Frieden suchen und nachjagen. Und habe mir geguckt, was bedeutet das und wer sagt das überhaupt? Das steht hier in dem Psalm. Bei Psalmen fällt uns ein Name ein, und zwar David, tatsächlich. Und der Satz dieser Psalm stammt tatsächlich von David. Und der erzählt uns hier etwas und sagt, sucht Frieden und jagt ihm nach. Dann habe ich mir überlegt, wer ist denn dieser David? Und wenn ich jetzt hier die Kinder, die sind jetzt alle unten, aber fragen würde, dann würde die kleine Ida sagen, die wüsste, wer das ist. Der David, das war der, der mit der Schleuder den großen Riesen Goliath umgehauen hat. Und anschließend, was hat er gemacht? Hat er sein Schwert, das Schwert genommen und hat den Kopf abgeschlagen. Sehr friedvoll. Ja. David, wer war das? David, das war der, der den Ehemann von der Bathseba hat umbringen lassen, damit er die hübsche Perle haben kann. David, das war der König Israels und damit Oberbefehlshaber der Streitkräfte. David, das war derjenige, der so oft Krieg mit den Philistern hatte und heftig da gekämpft hat. Das war David. Und der will mir was erzählen von Frieden. Der kann mir was erzählen von Streit, von Hass und von Krieg, aber doch nicht von Frieden, oder? Aber vielleicht gerade deswegen, weil er so viel Mist erlebt hat, kann er was dazu sagen, ja? Also als Beispiel, wenn du eine Oma hast und die Oma sagt zu dir, ach Bub, rauch doch nicht. Dann denkst du, ja Oma. Aber wenn du jemanden begegnest, der sich den Kehlkopf weggeraucht hat und sagt, hör auf zu rauchen, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Ja, dann glauben wir dem viel mehr. Und vielleicht können wir von dem David was lernen, der das alles erlebt hat, der so viel Mist und Krieg erlebt hat. Und wenn der sagt, hey Leute, jagt dem Frieden nach, dann weiß der, warum das wichtig ist, dem nachzujagen, den wirklich von Herzen zu suchen und hinterherzugehen. Hier steht suchen und jagen. Was bedeutet das? Es ist Herbst. Ich war letztens im Wald mit dem Hund und habe da einen mit dem Körbchen schon gesehen. Der wollte schon Pilze suchen. Ja, ihr wisst, wie das geht. Gehst mit dem Körbchen in den Wald und guckst ein bisschen hin und her und dann siehst du da Pilze. Freust dich, stellst in aller Ruhe dein Körbchen ab, nimmst dein Messer raus und fängst an, die gesuchten Pilze einzusammeln. Das ist Pilze suchen. Aber so geht Frieden suchen nicht. Denn Frieden muss man nicht nur suchen, sondern nachjagen. Ja, suchen und jagen. Also stell dir vor, du gehst Pilze sammeln, stellst dein Körbchen ab, willst dein Messer rausnehmen und in dem Moment hauen die Pilze ab und laufen davon. Und du musst schnell hinterher Pilze jagen. Das wäre suchen und jagen. Also etwas, was aktiv ist. Also hinterhergehen. Jagen, nachjagen. Und mit jagen ist auch nicht das gemeint, was wir unter dem Jäger heute kennen. Was macht so ein Jäger? Der setzt sich mit seinem Hintern auf den Hochsitz und wartet so lange, bis eine Wildsau vorbeikommt und dann bang. Ja, das ist eigentlich nicht jagen. Jagen ist eher das, was zwei Bekannte von mir, Joel und Jeremy, in Montana machen. Die sind unterwegs mit Pfeil und Bogen und schießen Tiere. Die schießen Schwarzbären und Hirschen. Und ich habe sie gefragt, ob sie mich mitnehmen würden mal auf eine Jagd. Haben gesagt, no way. Warum? Erstens habe ich keine Ahnung vom Anpirschen und zweitens ist jede weitere Person zu viel. Also die haben mich nicht mitgenommen. Und sie haben mir erzählt, wie sie das machen. Die sind wirklich tagelang unterwegs im Wald und müssen erstmal gucken, ob sie einen Hirsch irgendwo eine Fährte aufnehmen, den nachstellen, dann gucken Windrichtungen, alles mögliche, Entfernungen checken, dann ihre Compoundbögen. Und dann haben sie irgendwann Glück, wenn alles passt, einen Hirsch zu erlegen. Das ist Jagen. Also eine völlig aktives Handeln, wo ich wirklich Energie, Zeit, Kraft, alles reinsetze, um dann Erfolg zu haben. Und dann werde ich erst gekrönt. Und das lohnt sich. Und David sagt, jagt dem Frieden nach, der lohnt sich. Setzt wirklich alles ein dafür. Frieden kostet Geduld und Mühe, aber hinterher lohnt sich das. Frieden halten ist manchmal schwerer, als einen Hirsch mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Ich weiß nicht, ob ihr eine nette Schwiegermutter habt oder nicht, ob ihr einen guten Nachbarn habt oder nicht. Da kann es schon sein, dass wir mit Menschen im Clinch liegen und mit denen kriegen wir es irgendwie nicht hin, Frieden zu schaffen. Oder vielleicht auch nur Waffenstillstand. Ganz zu schweigen von den Kriegen in unserer Welt. Und wenn wir uns anschauen, was hier in diesem Text zum Thema Frieden steht, was für ein Wort da gebraucht wird, werden wir merken, es ist noch viel mehr als das. Hier steht das Wort Shalom. Und Shalom ist mehr als Waffenstillstand, ist mehr als alles gut, sondern hier geht es um Sicherheit, Ruhe, Geborgenheit, Unversehrtheit, Heil und Gemeinschaft. Das sagt das Lexikon zum Thema Shalom. Und Shalom, das ist dieser Zustand des Friedens, den es im Paradies gab. Da war Shalom, absolute Unversehrtheit und Einklang mit Menschen und Gott. Und das ist, wenn wir das sehen, merken wir, das ist für uns Menschen, sowas herzustellen, ein Shalom, ist nicht nur schwer, letztendlich ist es unmöglich. Das geht letztendlich gar nicht mehr. Diesen Frieden untereinander und mit Gott können wir aus eigener Kraft überhaupt nicht herstellen. Diesen Shalom kann nur Gott selbst herstellen. Ja, und das ist es, was er selbst getan hat. In Jesus Christus hat Gott diesen Shalom hergestellt. Er hat sich auf die Socken gemacht. Er hat gesucht und dem Frieden nachgejagt. Er hat alles dafür gegeben, ist auf diese Erde gekommen, um unser Versagen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und Versöhnung zu schaffen. Die Bibel sagt, er hat den Schuldbrief zerrissen und an das Kreuz geheftet. Er hat komplett Frieden gemacht, Frieden für uns und mit ihm. Ich weiß nicht, ob das befremdlich für dich klingt und sagst, wofür setzt der sich so stark ein, Frieden mit Gott zu finden? Ich habe doch mit Gott eigentlich gar kein Problem, ich habe doch mit Gott gar keinen Streit, oder? Bin ich mit Gott im Clinch? Eigentlich nicht, da habe ich alles gut. Aber es ist so, dass wir Menschen, seit der Zeit von Adam und Eva, dem Sündenfall, nicht mehr im Paradies leben. Dieser Shalom ist gebrochen. Die Welt liegt im Argen. Und das merken wir nicht nur an der Tagesschau, das merken wir auch, wenn wir in unser Leben gucken. Wir gehen abends nicht mehr wie Adam und Eva mit Gott spazieren im Park. Ich jedenfalls nicht. Ja? Da ist was zerbrochen und ins Wanken gekommen und kaputt gegangen. Wir leben außerhalb des Paradieses. Und diesen Zustand der Trennung von Gott, nennt die Bibel auch tatsächlich Sünde, diese Trennung, die ist da. Und die hat Jesus dann selbst überwunden. Diese Trennung zwischen uns und dem Menschen. Und die gilt unabhängig davon, wie viel ich persönlich auf dem Kerbholz habe. Das ist nochmal eine andere Kiste, ja. Aber diese Trennung hat Gott überwunden. Im Römer 5 gibt es einen Text, den habe ich auch mitgebracht. Ich gucke mal, ob wir den hier auch lesen können. Ich lese mal vor. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Habt ihr was gesehen hier? Die beiden Sachen, die unterstrichen sind? Ja, wir sind angenommen und haben Frieden mit Gott. Und das ist durch Jesus geschehen, als wir noch Feinde waren. Also hier wird was geschildert, dass wir ein Leben ohne Gott leben wir in Feindschaft mit Gott. Und durch Jesus haben wir Frieden. Da ist die Bibel, ja, ich kann schon sagen, schwarz-weiß, ja. Da gibt es quasi nur zwei Zustände, so wie bei den Indianern. Da gab es entweder Kriegsbeil oder Friedenspfeife. Entweder war das Kriegsbeil begraben und die haben ihre Friedenspfeife geraucht, oder es gab Stress, die Friedenspfeife wurde begraben und das Kriegsbeil kam raus. Da gab es nicht den Zustand, ach ja, so ein bisschen könnte ich mich vertragen, vielleicht aber auch nicht. Also das war irgendwie schon krass. Und so ist es hier, sagt die Bibel auch, mit dem Bild zwischen uns und Menschen. Was gilt für mich und was gilt für dich? Wenn du auf dem Nachhauseweg einen Herzinfarkt bekommst und stehst vor deinem Schöpfer, was gilt für dich? Kriegsbeil oder Friedenspfeife? Und ich wünsche mir, dass du, bevor du hier aus diesem Raum rausgehst, da eine Antwort für findest und sagst, für mein Leben gilt Friedenspfeife. Das wünsche ich mir. Und ich möchte euch von einer Begegnung erzählen, die eines der krassesten Erlebnisse in meinem Leben war. Ich wurde gerufen zu einem jungen Mann, 39 Jahre alt, auf dem Sterbebett. Seine Tante hat gesagt, ich sollte kommen, der braucht jemanden, mit dem er reden kann. Und ich kam zu ihm, stellte mich kurz vor und dann sagte er, wie er heißt, der Christian. Und dann sagte der Christian zu mir, die Ärzte sagen, ich muss sterben. Seine Stimme war schon ziemlich schwach. Und da sagte ich, ja, okay, das hört sich nicht gut an. Warum bin ich hier, was kann ich dir helfen? Und er sagte, ich bin noch nicht bereit zu sterben. Ich kann nicht sterben. Sag ich, oh, wieso? Er hat zu viel Mist gebaut in seinem Leben und er hat Schuld. Und sagt, so kann ich nicht vor denen da oben kommen. Und da habe ich gemerkt, wo der Hase langläuft und habe ihm davon erzählt, dass es Vergebung gibt für seine Schuld. Habe ihm vom Jesus erzählt, der für seine Schuld, für das, was er auf dem Kerbholz hat und für diese Trennung zwischen ihm und dem Vater im Himmel, dass Jesus da eine Brücke gebaut hat, Schuld vergeben hat, am Kreuz gestorben ist, den Frieden hergestellt hat und dass er das annehmen kann, wenn er das möchte, gratis. Und dann sagt er, genau das will ich, das habe ich schon als Kind gehört in der Kinderstunde, Jungschar irgendwo. Dann sage ich, okay, ich spreche dir jetzt ein Gebet vor, in dem, und wenn du das möchtest, dann sprich das in deinem Herzen nach und sag hinterher laut Amen. Und ich habe ihm dann ein Gebet vorgebetet, langsam, dass er sagen kann, Jesus, hier hast du mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld. Ich weiß, ich bin ein sündiger Mensch und du bist für mich gestorben. Nimm mein Leben in deine Hände, vergib mir und nimm mich in dein Reich auf. Amen. Und er sagt Amen. Und es war so eine besonders gesegnete Atmosphäre dann im Raum. Dann sage ich, wie sieht es jetzt aus? Dann sagt er, es ist alles gut. Kann ich noch was für dich tun? Er sagt nein und legt den Kopf zur Seite und stirbt. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. So kurz vor Todesschluss, Friedenspfeife geraucht, Kriegsbeil begraben, existenziell, knallhärter geht es nicht. Das war das, worauf es dem noch ankam und was wirklich in unserem Leben gilt. Und davon möchte ich gern weitergeben heute Morgen an euch junge Leute, worauf es ankommt. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Das ist das, was er, Chris, gefunden hat. Und ich hoffe, dass wir das auch erleben und durchziehen. Wenn du dazu Hilfe brauchst, hier gibt es nachher, Maike, das stimmt, Leute, die haben einen Button, beten, steht da drauf oder kommt zu mir und wir klären das, wenn ich dir dabei helfen kann. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für die Bibel, für das, dass du Klartext redest mit uns, für unser Leben, für junge Leute, die auch heute hier sind, wie wir leben können. Und du selbst hast uns das Leben ermöglicht und hast uns Wege gezeigt, wie wir mit dir und mit dem Vater im Himmel klarkommen können. Du hast den Frieden geschaffen, nachgejagt und wir danken dir dafür, dass es möglich ist, Frieden in unserem Herzen zu bekommen und Frieden auch mit dir und dem Vater im Himmel. Und ich bete für jeden von uns, dass wir dem nachjagen und schauen, wie es in unserem Herzen aussieht. Und wenn er bereits eingekehrt ist in unserem Leben, dann bitte ich dich, dass er dieser Frieden Auswirkungen hat auf unsere Nachbarschaft, auf unsere Menschen, mit denen wir umgehen, dass wir straight leben mit ihnen und dass du uns so leben lässt und uns hilfst, dass du dich über uns freust. Amen.